Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Mit Alexander Moritz heute Mittag. Herzlich willkommen und herzlich willkommen auch an den Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen, Professor an der Universität Tübingen, wo wir ihn heute auch erreichen, zu Gast in der Mittagsstunde. Grüß Sie, Herr Pörksen.
Ich grüße Sie auch, hallo.
Gemeinsam, da wollen wir die Themen dieses Tages ein bisschen sortieren, nachdenken, was die Nachrichtenmeldungen so für uns bedeuten. Sie als Medienwissenschaftler setzen sich ja auch in Ihrer Arbeit mit Nachrichten und den medial produzierten Nachrichten auseinander. Stimmen Sie denn Nachrichten manchmal nachdenklich?
Ja, absolut. Eigentlich permanent. Ich würde sogar sagen, das ist die Hauptaufgabe von Nachrichten, nicht nur über Aktuelles zu informieren. Ja, das ist das eine, aber Aktualität wird aus meiner Sicht tendenziell etwas überschätzt im gegenwärtigen Informationskonfetti und Nachrichtengestöber. Aber zum Nachdenken bringen im Sinne der Orientierung, nachdenklich machen, sich grundsätzliche Fragen stellen aufgrund des Aktuellen, das wäre so etwas, was gelingenden Nachrichtenjournalismus auszeichnen sollte.
Das ist natürlich den Anspruch, den wir versuchen zu erfüllen, auch in dieser Stunde. Eine Nachricht, sie lief gerade bei uns in den Nachrichten, das ist das Urteil gegen den ehemaligen Aufseher im Konzentrationslager Stutthof. Darüber wollen wir als erstes nachdenken. 2 Jahre auf Bewährung für Beihilfe zum Mord an über 5000 Menschen im Konzentrationslager Stutthof. Dieses Urteil, das hat das Landgericht Hamburg vor gut einer Stunde gefällt gegen einen 93-Jährigen, der als Jugendlicher SS-Soldat und Aufseher im Konzentrationslager Stutthof war. Damit bleibt das Gericht 1 Jahr unter der Strafe, die die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Begründung, der Verurteilte habe sich im Laufe des Prozesses seiner Schuld zumindest genähert und sich auch in seinen letzten Worten im Prozess entschuldigt. Zu Gast in dieser Mittagsstunde im Deutschlandfunk Kultur ist der Kommunikationswissenschaftler Bernhard Pörksen. Dass der Angeklagte jetzt verurteilt wurde, das war ja zu erwarten. Trotzdem, was geht für ein Zeichen aus von diesem Urteil?
Aus meiner Sicht ist es ein sehr wichtiges Zeichen, denn es ist ja die Frage, es ist vermutlich der letzte, wenn nicht einer der letzten Prozesse dieser Art, welche Mitverantwortung im juristischen und natürlich gewiss auch im moralischen Sinne haben Helfer und Helfershelfer? Ein damals dann 17-, 18-jähriger Wachmann, der zunächst sozusagen ganz klassisch, wenn man die Prozessberichterstattung verfolgt, alles abgestritten hat, nichts gewusst haben will, sich versucht hat, irgendwie auf die Seite der Unbeteiligten oder der Opfer gleichsam zu schmuggeln und der dann im Verlauf dieses Prozesses erkennt und anerkennen muss, an was er sich beteiligt hat, seine Verantwortung bis zum Schluss nie ganz angenommen hat. Aber worum es eigentlich ging bei diesem Prozess, ist eben die Schuldfrage der Helfer und Helfershelfer. Mhm. Und hier hat das Gericht ein sehr klares Urteil getroffen und das ist, so schrecklich die Geschehnisse sind, über die hier verhandelt wurden, im Letzten eine ermutigende Nachricht.
Lassen Sie uns da ganz kurz nochmal bleiben, bei dieser Schuldfrage. Also wenn wir uns das vorstellen, in Stutthof, es war ein Konzentrationslager, später zumindest zeitweise auch ein Vernichtungslager. Es gab eine Gaskammer, es gab eine Genickschussanlage. An diesen Tötungen war der Angeklagte offenbar nicht direkt beteiligt, das konnte man ihm nicht nachweisen. Er war damals 17 Jahre alt, aufgewachsen im Nationalsozialismus, hat gesagt, er hat dort einen Posten auf einem Wachturm, einfach seinen Posten gestanden und die Verteidigungslinie war ja, er konnte gar nicht anders, er hätte sich dem nicht entziehen können. Kann man in diesem Fall trotzdem von einer individuellen Schuld sprechen, die ihn trifft?
Das ist eine grundsätzliche Frage und ich würde sie letztlich mit Ja beantworten. Nach langem Nachdenken, natürlich müssen die Umstände, so wie das Gericht es ja getan hat, genau untersucht werden. Hätte er sich versetzen lassen können, das hat man ja geprüft. Ein Historiker kam in einem Gutachten zu der Auffassung, ja, das wäre möglich gewesen. Und das ist natürlich eine ganz grundsätzliche Frage. Hat man nicht eigentlich immer eine Wahl, auch sich einem totalitären Unrechtsregime, in dem man wie in diesem Fall aufgewachsen ist, zu verweigern? Und sehen Sie, es war ja bis hoch hinauf in die höchsten Etagen des NS-Regimes gewissermaßen eine Art Grundmuster, individuelle Freiheit und eigene Verantwortung zu leugnen und abzustreiten. Das ist ganz anders gelagert, aber denken Sie an die biografischen Aufzeichnungen von Rudolf Höss, des Kommandanten von Auschwitz. Der sagt in diesen Aufzeichnungen, Zitat, ich war unbewusst ein Rad in der großen Vernichtungsmaschine des Dritten Reiches, geworden. Und auch hier so Schuldabwehr bis in die höchsten Etagen. Und hier hat das Gericht auf der Ebene nun der Helfer und Helfershelfer und dieses, wenn man so will, kleinen Wachmannes klargemacht, dass diese Taktik und Technik der Schuldabwehr nicht funktioniert und dass man im Letzten dann doch eine Wahl hat. Ethik setzt Freiheit voraus. Und diese Freiheit zu ethisch-moralischem Verhalten, die es gab, die hat der Angeklagte und jetzt Verurteilte nicht wahrgenommen.
Ja. Lange war es ja auch in Deutschland so, dass man im Prinzip dieser NS-Logik gefolgt ist. Zu sagen, das waren nur Befehlsempfänger, die trifft keine individuelle Schuld. Und erst so vor ungefähr 10 Jahren gab es dann einen Paradigmenwechsel bei den Gerichten auch. Und man verfolgt jetzt die letzten überlebenden Täter und versucht sie zumindest noch symbolisch zu verurteilen. Das Ganze, das passiert ja in einem gesellschaftlichen Kontext, in dem wir Verrohung sehen, auch eine aufkommende Glorifizierung des Nationalsozialismus. Antisemitismus war sowieso nie verschwunden. Das sehen wir jetzt auch gerade wieder, wenn wir an den Prozess denken gegen den Attentäter von Halle. Wie wichtig ist so ein Urteil gerade jetzt auch als kommunikatives Zeichen in die Gesellschaft hinein?
Es ist ein wichtiges kommunikatives Zeichen, denn Sie genau haben es erwähnt und angedeutet, es geht ja um zweierlei. Es geht zum einen um die Anerkennung des Unrechts, das hier geschehen ist. Und das war ja sehr berührend zu sehen, wie Menschen, die nun in diesem Lager waren, aus Israel anreisten und gewissermaßen mit äußerster Kraftanstrengung über ihre Erlebnisse und entsetzlichen Erfahrungen berichtet haben, also die Anerkennung des Unrechts. Es geht aber auch um Aufklärung und es geht um ein klares Signal in Richtung der Gesellschaft, ein Signal, das zeigt, ja, hier zieht man rote Linien, hier klagt man Verantwortlichkeit ein, hier ist man entschieden bei der Sichtbarmachung eines solchen ungeheuren Zivilisationsbruchs, gerade in einer Zeit, in der Menschen nun von einem selbsternannten NSU 2.0 Drohmails erreichen, in einer Zeit, in der wir, Sie haben es erwähnt, entsetzliche Anschläge und Attentate zu gewärtigen hatten.
Gedanken von Bernhard Pörksen, dem Kommunikations- und Medienwissenschaftler hier im Deutschlandfunk Kultur, zu Gast heute Mittag. Gerade so haben sie es geschafft, Anfang der Woche, die EU-Staaten, die 27 Staats- und Regierungschefs, sich darauf zu einigen, wer wie viel Geld zahlen soll in den kommenden Jahren. Insgesamt 1,8 Billionen Euro zum Wiederaufbau nach Corona und auch generell für den EU-Haushalt der kommenden Jahre. Doch das alles könnte noch scheitern am Europäischen Parlament, nämlich das muss den Finanzplänen zustimmen. Die Sondersitzung in dem EU-Parlament ist gerade zu Ende gegangen in diesen Minuten und es ist schon klar, einfach abnicken wollen die Parlamentarier das Ganze nicht. Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im EU-Parlament, Manfred Weber, heute früh dazu im Deutschlandfunk.
Die Positionierung des Parlaments heute ist klar. In der jetzigen Form sind die Vorlagen, die Beschlüsse des Rates nicht akzeptabel für das Europäische Parlament.
Nicht akzeptabel, das klingt nach einem, eine ultimative Ablehnung, die da drin steckt. Kommunikationswissenschaftler Bernhard Pörksen, heute Mittag zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Glauben Sie das, was Manfred Weber da sagt? Könnte das Parlament wirklich Nein sagen?
Nein, ich glaube es nicht. Ich halte das eher für eine rhetorische Drohgeste, um sozusagen ein Maximum herauszuholen und auch um die Bedeutung des Parlaments noch einmal gewissermaßen zu bestätigen. Es gab ja im Vorfeld schon die ein oder andere Attacke, es sei eine Mischung aus Trauerspiel und Schmierentheater, hat jemand von der SPD gesagt. Die EU habe ein erbärmliches Bild vor der Welt abgegeben, hat ein anderer Parlamentarier behauptet. Und je länger der Gipfel dauere, desto schlechter werde das Ergebnis. Aber im Ergebnis, denke ich, in letzter Konsequenz wird man natürlich unter dem Eindruck der Krise, unter dem Eindruck der Pandemie zustimmen. Und doch muss man bei all dem eines vielleicht noch hinzufügen. Es gibt ja eine sehr wichtige Frage. Wie wollen man und wie will man zukünftig mit Ländern umgehen, die rechtsstaatliche Probleme haben, also die sich gewissermaßen nicht eigentlich als Teil der Wertegemeinschaft der EU in dieser Weise verstehen? Kann hier die Geldverteilung als Zivilisierungs- und Demokratisierungsinstrument nutzbar gemacht werden? In welchem Umfang? Und in welcher Weise, das scheint mir die entscheidende Streitfrage, neben ein paar Förderprojekten zum Klimaschutz, zur Forschung, zur Gesundheitsförderung.
Wenn wir uns da nochmal drauf gucken auf diese Frage der Rechtsstaatlichkeit, da gibt es ja so einen Formelkompromiss in dem Entschluss des Europäischen Rates, der offenbar so schwammig formuliert ist, nämlich was passiert eigentlich, wenn sich Staaten wie Ungarn und Polen nicht an demokratische Spielregeln halten? Dann könnten die Finanzmittel eventuell eingefroren werden. Das Ganze ist aber so formuliert, dass sich Viktor Orban hinstellen kann und sich als Sieger feiert und sagt, ich habe hier alles mit rausgenommen. Ist das einfach vielleicht auch zu unpräzise formuliert, was da am Ende von einem so langen diplomatischen Prozess rauskommt?
Aus meiner Sicht ist es definitiv zu unpräzise formuliert, denn Sie haben es erwähnt, Herr Orban hat sich da ja in Siegerpose inszeniert. Gesagt, man habe nicht nur viel Geld rausgeholt, sondern auch jede Menge Demütigungen vermieden. Und wenn Sie sich gleichzeitig dann die Lage der Pressefreiheit, die Frage der Unabhängigkeit der Justiz in seinem Land betrachten, dann müssen Sie sehen, dass hier aus meiner Sicht, wenn die EU sich als Wertegemeinschaft versteht, dass sie natürlich einschreiten muss und dass wir natürlich nicht eine nur gelddefinierte EU wollen, sondern eine wertedefinierte EU. Nur wie? Und das ist jetzt die große Frage, nachdem man sich auf diese schwache Formulierung geeinigt hat. Die Strategie von Angela Merkel scheint ja darin zu bestehen, nun diese Rechtsstaatsproblematik in Form einer Verordnung nun zu operationalisieren.
Also nachzuliefern, diese Verordnung, die Klarheit quasi.
Ja, gewissermaßen nachzuliefern oder eine Verordnung zu nutzen, die es schon gibt. Und da kann man dann gewissermaßen mit qualifizierter Mehrheit und ohne die Vetomöglichkeit und damit die Erpressungsmöglichkeit von einzelnen Staaten agieren. Das ist die Hoffnung. Ob diese Hoffnung Wirklichkeit wird, das wird vielleicht auch, und das hoffe ich, noch die EU-Parlamentsdebatte in präziserer Weise ausbuchstabieren.
Es ist ein großes Anliegen ja des Europäischen Parlaments, genau diese Regelung zur Rechtsstaatlichkeit noch zu verschärfen. Natürlich mit der Idee, dass man dadurch Rechtsstaatlichkeit auch in diesen Staaten, naja, vielleicht nicht erzwingen, aber doch zumindest fördern kann. Trotzdem, wenn das Europäische Parlament sich jetzt so gegen diesen Gipfelbeschluss stellt, dann sieht es ja auch wieder nach Streit aus innerhalb der EU, nach Unstimmigkeit, was da nach außen kommuniziert wird, und hilft am Ende vielleicht sogar denen in den EU-Staaten, ja nicht nur in Polen und Ungarn, die sagen, eigentlich ist das Ganze, was wir da in Brüssel sehen, ja nur eine Laberbude und ausufernde Bürokratie und wir sollten das sowieso zurückschrauben.
Das ist eine Möglichkeit und in der Tat, wir sehen ja eins, es gibt so eine Art Grunddilemma der Kommunikation der EU. Sie haben sehr ganz unterschiedliche Player, 27 Staaten, alle halten sich am Schluss für Sieger. Die Kanzlerin, die diese Einigung entscheidend mit zustande gebracht hat mit Macron, der Süden, die südlichen Länder, die nun Gelder bekommen, die sogenannten Sparsamen, die auch ihre Erfolge feiern, einen Viktor Orban, wir haben darüber gesprochen, der sich in Siegerpose in Szene setzt. Also das ist eine Art Grunddilemma, würde ich sagen, der gesamten Kommunikation, auch deshalb, weil ja nicht nur auf der Vorderbühne der jeweiligen Pressekonferenz die Unterschiede maximal deutlich sichtbar werden, sondern auch jede Menge sozusagen Geheimes, Hintergründiges aus den Verhandlungen unter Umständen in Echtzeit an Journalistinnen und Journalisten durchgestochen wird. Also diese Idee einer vollkommenen Einigung scheint mir unter den gegenwärtigen Sichtbarkeits- und Kommunikationsbedingungen bei der Vielzahl der Akteure ganz und gar illusorisch. Also damit wird man leben müssen, darauf will ich hinaus.
Und es sind ja auch ganz unterschiedliche politische Ideale, die einzelne Staaten mit der EU verbinden. Die zu kommunizieren, ist nicht ganz einfach. Bei Idealen und möglicherweise idealistischen Vorschlägen bleiben wir, wollen wir gleich drüber sprechen. Den Armen der Welt ein halbes Jahr lang den Lebensunterhalt bezahlen. Ein staatliches Grundeinkommen für knapp 3 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, das klingt nach einer unfassbaren Utopie, ist es auch, würde ich mal sagen. Und trotzdem ein Vorschlag, der jetzt kommt von der Entwicklungshilfeagentur der Vereinten Nationen, dessen Leiter Achim Steiner argumentiert, in Entwicklungsländern, da fehlt ein soziales Sicherungssystem, wie wir das zum Beispiel in Deutschland haben. Und deswegen können jetzt in Corona-Zeiten die Menschen dort nicht einfach zu Hause bleiben. Es gibt einfach kein Kurzarbeitergeld oder dergleichen. Und Lockdowns, die vielleicht epidemiologisch sinnvoll wären, die könnte man deswegen auch überhaupt nicht durchhalten, wenn die Leute etwas zu essen brauchen und etwas Geld verdienen müssen. Kommunikationswissenschaftler Bernhard Pörksen ist zu Gast in dieser Mittagsstunde. Was ist das für ein Vorschlag? Ist das eine reine Utopie?
Nun, ich glaube ja, im Letzten ist es ein utopisches Signal, aber ein begrüßenswertes Signal, weil es eine wichtige Wahrnehmungsverschiebung erzeugt. Wir sehen ja, dieses furchtbare Virus ist, was das Infektionsgeschehen angeht, demokratisch. Jeder kann sich anstecken. Der Präsident einer Weltmacht, genauso wie die Frau oder der Mann von nebenan, ganz unabhängig von gesellschaftlicher Macht, von Einfluss, von Status, dem Grad der Prominenz, ganz egal. Also das Virus ist demokratisch, aber die entstehende Not ist hierarchisch. Und wir erleben das schon in dem ja vergleichsweise wohlstandsverwöhnten Deutschland. Hat man ein Balkon oder nicht? Hat man einen Garten oder nicht? All das hat einen Riesenunterschied gemacht in den letzten Wochen und Monaten. Und dieser Vorschlag, dieser UNO-Bericht, der jetzt ein vorübergehendes, ja zeitlich begrenztes Grundeinkommen für 2,7 Milliarden Menschen, der ärmsten Menschen weltweit vorschlägt, den sehe ich in diesem Sinne als ein wichtiges Signal. Wie geht es eigentlich denen, denen es besonders schlecht geht? Es geht ja um ein Grundeinkommen von 3 bis 5 Dollar pro Tag. Also sehr, sehr wenig, das womöglich über Schuldenstundung oder auch aus den Länderhaushalten finanziert werden soll. Wie gesagt, ich stimme Ihnen zu. Die Umsetzung ist vielleicht gar nicht zu realisieren. Viele Menschen sind nicht registriert, wissen gar nicht, wo sie sozusagen dieses Geld wie bekommen könnten. Aber es ist ein Ansatz in der Debatte, der ein wichtiges Thema auf die Agenda setzt. Und das scheint mir entscheidend.
Und es ist natürlich erstmal die Frage, ob dieses Geld überhaupt zusammenkommt. Gäbe es genug Geberländer? Die UN selber hat ja kein Geld. Angenommen, spielen wir das mal durch, es würden sich genug Staaten bereit erklären zu zahlen. Wie würde das dann umgesetzt? Die UN schlägt vor, dass reiche Staaten einfach auf Kredite verzichten könnten und dann ärmere Staaten, die Regierungen, das Geld zum Beispiel in Form eines Grundeinkommens weitergeben würden. Achim Steiner, der Leiter des UN-Entwicklungsprogramms, der hat dafür auch positive Beispiele, die es schon gibt.
In Togo innerhalb von 8 Wochen ein Programm Novisi aufgestellt, das 12% der Bevölkerung, vor allem Haushalten, die von Frauen geleitet werden, ein Cash-Transfer-Programm auf digitaler Plattform ermöglicht hat. Das wurde innerhalb von wenigen Wochen aufgestellt, mit über 20 Millionen aus dem nationalen Haushalt finanziert. Ein anderes Beispiel in viel größerer Größenordnung, Pakistan. Über 1,2 Milliarden Dollar in ein Cash-Transfer-Emergency-Programm umgesetzt, das 109 Millionen Menschen erreicht, über 17 Millionen Haushalte, wiederum in weniger als 3 Monaten aufgestellt.
Das ist die positive Version, Positivbeispiele. Man könnte viel kritischer auch sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass solches Geld dann in den Taschen von Oligarchen in Entwicklungsländern versickert, die ist ja auch nicht ganz klein.
Ja, unbedingt. Das ist natürlich ein riesiges Problem, eine gewaltige Frage. Und trotzdem, dieser Vorschlag ist ja auch deshalb interessant, weil er ein sehr reales, sehr bedrückendes Problem löst. Denn Menschen, die zu den Ärmsten der Armen gehören, die haben eben keinerlei Polster, um jetzt auf diese Krise in irgendeiner Weise zu reagieren, sich tatsächlich in Quarantäne zu begeben, Abstandsregeln einzuhalten, Social Distancing zu praktizieren. Sie sind gezwungen, weiter irgendwie auf irgendeine Weise ihr Auskommen zu suchen. Und das heizt natürlich, das ist ja die große Befürchtung, die reale Angst, das Infektionsgeschehen massiv an. Und hier erlaubt ein solches zeitlich befristetes Grundeinkommen natürlich eine andere Möglichkeit der Pandemiebekämpfung. Man kann schlicht und einfach, soweit es irgendwie geht, zu Hause bleiben. Und das dann bis hoffentlich rechtzeitig ein funktionierender Impfstoff gefunden ist. Also ich glaube, diese Hintergründe spielen die entscheidende Rolle bei der Formulierung eines solchen Plans.
Wie ticken Jugendliche in Deutschland? Was wünschen sie sich für ihr Leben? Wie wollen sie arbeiten? All das versucht die Sinus-Jugendmilieu-Studie, die Studie zu beantworten, alle 4 Jahre. Heute Vormittag ist die neueste Studie vorgestellt worden. Und da zeigen sich schon Unterschiede zu der letzten von vor 4 Jahren, sagt Studienleiter Marc Keimbach.
die negativen Folgen der Individualisierung treten stärker ins Bewusstsein. Extrovertiertheit und Autozentrik gibt es natürlich noch in der jungen Generation, aber das hat sich deutlich abgeschwächt. Viele der befragten Jugendlichen beklagen so eine Jeder-für-sich-Mentalität und fehlenden Zusammenhalt in der Gesellschaft. Es geht immer weniger darum, sein eigenes Ding zu machen und um jeden Preis erfolgreich zu sein, als um Wohlbefinden, Gesundheit, Balance und soziale Einbindung.
Zu Gast heute im Deutschlandfunk Kultur ist der Kommunikationsforscher Bernhard Pörksen. Das klingt ja so, als ob die Jugendlichen wieder mehr Sinn für Gemeinschaft entwickeln, offenbar.
Ja, in der Tat. Ich muss allerdings gestehen, dass ich aus den bisher ja spärlichen Pressemitteilungen der Sinus-Jugendstudienmacher noch nicht richtig schlau geworden bin. Einerseits, man diagnostiziert eine neue Ernsthaftigkeit. Andererseits, Sie haben es erwähnt, eine Kritik sozusagen des Hyperindividualismus. Ich habe mich so gefragt bei der Lektüre, ist das spezifisch für eine spezielle Alterskohorte oder ist das nicht eine allgemeine gesellschaftliche Entwicklung, die sich hier gewissermaßen auf der Ebene der Jugendlichen auch sedimentiert? Wir haben eine gigantische Weltviruskrise und wir sehen, dass gewissermaßen der Egozentrismus, die hyperindividuelle Reaktion, jeder für sich, dass die genau in dieser Pandemie nicht funktioniert, sondern dass wir eine solidarische Kooperation brauchen von einzelnen Menschen, aber auch von ganzen Staaten und Nationen, wenn Sie so wollen, auf der zivilisatorischen Ebene, um diese Pandemie zu bewältigen. Also ich habe mich gefragt, ist das spezifisch für Jugendliche oder ist es ein allgemeiner Trend, der hier gewissermaßen beschrieben und charakterisiert wird.
Und das ist ja auch etwas, was diese Jugendstudie schon auch mit aussagt, dass die Unterschiede zwischen der jetzt heranwachsenden Generation und den älteren Generationen eigentlich gar nicht so groß sind. Also es geht ja, da werden Jugendliche befragt zu ihren Wertevorstellungen und heraus kommt dann in dieser Studie wieder einmal, die allermeisten teilen ganz klassische Wertevorstellungen, wollen ein normales, bürgerliches Leben leben, heiraten, Kinder kriegen, die bürgerliche Normalbiografie, wie es da heißt. Sollte uns das beruhigen, dass offenbar viele mit dem System auch zufrieden sind, so wie es ist? Oder sollte uns das eher zweifeln machen, eine zu angepasste Jugend angesichts von Klimakatastrophe und den internationalen Krisen, das kann ja eigentlich auch nicht gut sein, oder?
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube einfach, dass man anerkennen muss, dass es die Jugend so gar nicht mehr gibt, sondern dass wir zunehmend, auch wenn Trendforscher das anders sehen, die ja von großen Trendbehauptungen leben, das ist deren Geschäftsmodell, dass wir zunehmend eine radikale Unterschiedlichkeit, eine Gleichzeitigkeit des Verschiedenen erleben, eben auch auf der Ebene von jugendspezifischen Milieus. Es gibt die Engagierten, es gibt die Fridays for Future-Aktivisten, es gibt diejenigen, die eher gleichgültig sind, es gibt diejenigen, die polyamoröse Lebensmodelle für richtig halten, andere, die sich gewissermaßen, Sie haben es erwähnt, in Richtung Zweierbeziehungen, konservative Bürgerlichkeit zurückziehen. Also diese pauschalen Trendbehauptungen, die sind mir eigentlich suspekt. Und wir haben ja jetzt eine Medienwelt und Medienumwelt, die genau das leistet, nämlich immer die totale Sichtbarkeit der Unterschiedlichkeit herstellen. Ich würde sagen, frühere Medien, die waren so etwas wie Kerzenlicht oder so. Und das Netz funktioniert gleichsam als Neonlicht. Das macht die Unterschiede gleichsam in gläserner Härte, in unbedingter Radikalität sichtbar. Und so haben wir auch ganz auf der feinen mikroskopischen Ebene ganz unterschiedliche jugendliche Milieus und jugendliche Lebensmodelle.
Und trotzdem, Sie haben jetzt das Internet angesprochen, natürlich dient das dazu, dass sich Generationen, die früher vielleicht nicht so gehört wurden, auch in ihrer Diversität jetzt anders in den Diskurs mit einbringen können. Ich sage jetzt nur mal Rezo. Und trotzdem ist es so, dass bei dieser Jugendstudie viele Jugendliche sagen, dass sie das Gefühl haben, dass sie nicht richtig gehört werden, dass sie sich auch für politische Prozesse nicht wirklich interessieren, auf einem ganz basalen Level zum Beispiel auch in der Schule das Gefühl haben, dass sie sich nicht genug mit einbringen können, weil das gar nicht gewünscht sei.
Auch da würde ich sagen, dieses Gefühl, nicht gehört zu werden, nicht wirklich partizipieren zu können, ist Ausdruck einer allgemeinen Zeitstimmung. Also wenn wir da wieder gewissermaßen den Adlerblick probieren, würde ich sagen, das geht ganz unterschiedlichen Teilnehmern in dieser Gesellschaft so, mal zu Recht und mal zu Unrecht. Und wir haben ja eine mediale Situation, die eines zeigt. Jeder kann sich zuschalten, jeder kann mitmachen. Aber natürlich findet nicht jeder in gleicher Weise Resonanz. Die Gemütlichkeit des Gatekeepers-Zeitalters, in dem mächtige Journalistinnen und Journalisten am Tor zur öffentlichen Welt darüber befanden, was ist interessant und was ist relevant. Diese Zeit ist definitiv vorbei. Und in der neuen Zeit, in dieser Gegenwart, im Übergang von der Mediendemokratie alten Typs hin zur Empörungsdemokratie der digitalen Zeit, so würde ich das beschreiben, wenn Sie wollen, in meiner Terminologie, in dieser Zeit wird so die gefühlte Repräsentationskrise zur Normalität. Also ganz viele Menschen haben unter diesen Bedingungen, die sich erstmals auch zustalten und sichtbar machen können, dass den Eindruck, nicht gehört, nicht gesehen, nicht wahrgenommen zu werden.
Eine Analyse von Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen hier im Deutschlandfunk Kultur. Brutale Einsätze der Bundespolizei gegen Demonstrationen in Portland. Videos davon, die schockieren die Öffentlichkeit in den USA seit Tagen. US-Präsident Donald Trump, der hat die militärisch hochgerüsteten Einheiten der Bundespolizei geschickt, eigentlich mit dem Auftrag, die Gewalt einzudämmen und Gerichtsgebäude des Bundes in der Stadt an der Westküste vor Vandalismus zu schützen, auch wenn die Stadtverwaltung in Portland das gar nicht möchte. Jetzt hat der Präsident angekündigt, weitere Einheiten in weitere Städte zu schicken, unter anderem nach Chicago, auch dort gegen den Willen der demokratischen Bürgermeisterin. Operation Legend nennt der US-Präsident das gestern.
Under Operation Legend, we will also soon send federal law enforcement to other cities. That is why we are here today, to answer the pleas of those crying for justice and crying for help. For those people in Chicago and other cities where we'll be, help is on its way.
Also die Darstellung des US-Präsidenten, die rechtschaffenden Bürgerinnen und Bürger sehnen sich nach Ordnung und Hilfe ist jetzt auf dem Weg zu den Menschen, die sich nach Gerechtigkeit sehnen. Die Frage an den Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen, ist das so, diesen Frame, diese Deutung, die Donald Trump da setzt?
Nein, natürlich nicht. Wir wissen, dass der Präsident konstant die Unwahrheit sagt. Also die Washington Post hat es gerade nochmal veröffentlicht, 20.000 Lügen oder Unwahrheiten seit der Amtseinführung. Und die Washington Post hat einen sehr strengen Begriff der Unwahrheit. Also wenn Trump davon spricht, er sei ein mental stabiles Genie, dann wird das nicht zu den Unwahrheiten gezählt. Das fand ich ganz kurios.
Aber weil man es nicht überprüfen
zu Ihrer
kann,
Frage,
vermutlich.
Ja, ich glaube, man kann es überprüfen und man sieht ganz klar, dass auch das eine Lüge eines selbstbewussten Narzissten, der sich für den Größten hält, ist. Aber zu Ihrer Frage, für mir wird deutlich bei der Analyse der Kommunikation von Donald Trump, alles, was er tut und sagt, ist permanente Machtdemonstration. Er schickt Soldaten, die unerwünscht sind, die die Gewalt weiter anheizen. Nachweislich ist das in Portland genauso geschehen. Er schickt Soldaten nach Chicago, wenn ich richtig informiert bin, nur einige wenige hundert. Bringt also, wenn man so will, auf der Ebene der Ereignisse nicht wirklich etwas, wenn man etwas tun will. Die Bürgermeisterin hat ihm genau ja das auch vorgenommen. Das ist nur vorgeworfen, das ist nur Inszenierung und Show. Er lässt einen Roger Stone frei, gleichsam einen Kumpel beim Versuch, mit Hilfe von WikiLeaks Hillary Clinton mit Schmutzkampagnen zu überziehen. Er spielt oder lobt Rassisten, er kritisiert diejenigen, die für Black Lives Matter auf die Straße gehen. Also alles, was er tut, ist permanente Machtdemonstration nach dem Motto, ihr könnt mir nichts, ich tue, was ich will. Und erzeugt so Chaos und Spaltung und Polarisierung. Und wenn man eine Strategie da hinein projiziert, dann kann man sagen, am Ende so vielleicht die Hoffnung, so vielleicht die Strategie, ist die Sehnsucht nach dem starken Mann, dem Anführer, so groß, dass es zu einer Wiederwahl reicht.
Das ist sicher auch dem Wahlkampf geschuldet, der nun ja anfängt für die Präsidentschaftswahlen im November. Die Umfragewerte sind sehr schlecht. Glauben Sie, dass er mit dieser Strategie, wenn sie es denn ist, Erfolg haben wird, also sich selber als starken Mann darzustellen?
Ich glaube es im Letzten, also wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen aus den USA spreche im Moment, glaube im Letzten, dass es nicht gelingen wird und zwar vor dem Hintergrund dieses irrwitzig schlechten Krisenmanagements im Umgang mit der Pandemie. Hier hat ja Trump zuerst gar keine Strategie gehabt, dann die Existenz des Virus mehr oder weniger geleugnet, Schuldumkehr betrieben, die Chinesen waren es, wir haben damit nichts zu tun und alles geht voran. Und nun drückt sich gewissermaßen die Realität dieser Krankheit, 60.000, 70.000 Neuinfektionen jeden einzelnen Tag gleichsam durch. Und wir haben einen Präsidenten gesehen, der nun doch die Maskenpflicht nicht mehr als entsetzliche Beschränkung individueller Freiheit begreift, sondern selbst anfängt, vorsichtig noch zögernd Masken zu tragen. Also Donald Trump erlebt, um ein Wort von Sascha Lobo aufzugreifen, den Realitätsschock, und seine Anhänger erleben den Realitätsschock, erleben die Realität dieses Virus, und das kann ihn aus dem Amt fegen. Ich halte das für wahrscheinlich.
Und das war sie, die Mittagsstunde mit dem Medien- und Kommunikationswissenschaftler Bernhard Pörksen, zugeschaltet aus Tübingen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben an diesem Mittag.
Ich danke Ihnen, es war ein Vergnügen.